Für mich am spannendsten ist eigentlich, wie sich der Markt tatsächlich entwickelt hat. Alles, was du nicht weißt oder ein Thema, kannst du dir in 2 Jahren erarbeiten. Ich sage immer, wenn es sich nicht rechnet, mach es größer. Wenn das Dach dafür nicht reicht, dann ist es halt schwierig.
Sind da überhaupt die Ressourcen ausreichend da, um den Strombedarf zu decken?
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Global Goals. Ich darf heute eine spannende Unternehmerin zu einem Gespräch begrüßen, die sich der Photovoltaik und Solarthermie verschrieben hat. In Zeiten von globaler Erwärmung und steigender Nachfrage nach nachhaltiger Energie scheint diese Gewinnung von Strom durch die Sonne als eine der hoffnungsvollen Energiegewinnungsvarianten. Freuen wir uns daher auf ein spannendes Gespräch mit Cornelia Daniel von der Firma Dachgold. Danke, Cornelia, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, liebe Carmen, für die Einladung.
Wir starten gleich los. Cornelia, du forschst seit 10 Jahren eigentlich schon an dieser Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energieträgern, hast, glaube ich, deine Diplomarbeit auf der WU zu so einem Thema geschrieben und dich dann in diesem Bereich selbstständig gemacht. Wie kam es? Erzähl mal.
Puh, wie lange haben wir Zeit? Ich halte Vorträge über dieses Thema. Die Kurzversion ist, über eine nächtliche Eingebung habe ich zu diesem Diplomarbeitsthema in Australien und habe dann immer nach Dingen gesucht, wie ich mich selbstständig machen kann und habe währenddessen bei einer Solarinvestmentfirma gearbeitet, in einem 20-Stunden-Job. Und ich fand das unglaublich spannend, was da passiert im Ausland, weil damals, 2008, hat es in Österreich noch gar nichts zum Thema Photovoltaik gegeben und ich habe dort so Großprojekte in Italien und Spanien entwickeln dürfen und eben auch die Wirtschaftlichkeitsrechnungen dazu zu machen. Und nachdem ich auch Entrepreneurship studiert habe und gelernt habe, dass man in einen Markt einsteigen soll, bevor er da ist, um erfolgreich zu sein, habe ich beschlossen, 3 Jahre bevor es in Österreich losgeht, eben ein Unternehmen im Photovoltaikbereich zu gründen. Das war dann 2011 der Fall, also vor 10 Jahren. Habe ich dann diesen Entschluss gefasst und mir ausgerechnet, dass so 2013, 14 das ungefähr losgehen sollte. Und es war dann auch eine ziemliche Punktlandung. Also dann ist es zumindest schon ein Markt gewesen, über den man spricht und nichts mehr ganz so Utopisches.
Sehr gut. Du giltst ja durch deine jahrelange Expertise eigentlich als eine der bekanntesten Experten überhaupt im deutschsprachigen Raum für dieses Thema. Wenn man jetzt sagt, so die 10 Jahre zurück, wenn du zurücksiehst auf diese fast 10 Jahre, im Juni sind es dann 10 Jahre, was sind so die prägenden Momente für dich gewesen auf dieser Reise?
Also für mich am spannendsten ist eigentlich, wie sich der Markt tatsächlich entwickelt hat. Man muss sich vorstellen, vor 10 Jahren war die Photovoltaik die teuerste Energiequelle der Welt, hat 50, 60, 70 Cent pro Kilowattstunde gekostet, während der Strom an der Börse vielleicht 6, 7 Cent gekostet hat. Das war im Ganzen, wie kann man sowas fördern und ist ja, das gibt es ja nicht. Und das spannendste Entwicklung für mich ist eigentlich, dass wir innerhalb von 10 Jahren auf ein Preisniveau gekommen sind, das die EU fürs Jahr 2050 vorhergesagt hat. Also die Entwicklung der Photovoltaik ist so rasant gegangen, dass das für viele gar nicht so sichtbar war. Und für mich war es immer spannend zu sehen, dass das, was ich in der Zukunft gesehen habe, dann auch tatsächlich eingetreten ist. Und dann eben auch dieser wahnsinnige Wachstumspfad halt von Einzelberatungen, von vielleicht 2 Projekten am Anfang hin zu dieser Vision, auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage. Und dann das eben runtergebrochen dann auf tausenden Dach, zu sagen, wir starten jetzt mal mit 1000 Dächern, um zu zeigen, dass Photovoltaik in Unternehmen die Zukunft sind.
Du bist als Frau eigentlich hier in einer Branche, die doch sehr männerdominiert ist. Also hauptsächlich, glaube ich, sind hier doch Techniker. Und wie geht's dir da oder wie ging's dir da als Frau immer in so einer doch männlich dominierten Branche?
Also eigentlich sehr gut, das wurde immer sehr wohlwollend gesehen und dadurch sicher auch einen Teil der Öffentlichkeit bekommen und eben auch die Bekanntheit dadurch, dass ich ja dann auch gern gesehener Gast war, weil eben das Thema Frau und Wissen zusammengekommen sind. Und ich habe das jetzt nur selten erlebt, es war eher immer eine positive Überraschung, wenn da jetzt eine Frau ist, die über ein Thema spricht, das vielleicht manchmal nur Männern zugeschrieben wird. Mir ist aber persönlich wichtig, denn auch jeder Frau zu sagen, dass ich vor 10 Jahren genau gar nichts wusste über dieses Thema, mir das komplette Wissen nach meinem Wirtschaftsstudium angeeignet habe. Also das ist in hundertprozentigem Selbstlearning, also so wie die Zukunft der Arbeit auch aussehen wird, nämlich dass man sich das Wissen, das man braucht für seinen zukünftigen Job selbst aneignet. Und das war auch ein prägendes Erlebnis in der Uni, wo auch ein Kollege gesagt hat, alles, was du nicht weißt oder ein Thema, kannst du dir in 2 Jahren erarbeiten. Ja? Also wenn du von null beginnst, bist du in 2 Jahren, wenn du dich wirklich ausschließlich mit dem Thema beschäftigst, in einem extrem guten Bereich. Und die 10.000-Stunden-Regel kann ich da auch jedem mitgeben. Wer sich 10.000 Stunden mit einem Thema beschäftigt, der muss sich auskennen. Ja? Also da geht gar kein... Also, wer 10.000 Stunden Klavier spielt, kann wahrscheinlich ein Konzert geben und ist Konzertpianist.
Du hast dir dann diese Initiative vor 7 Jahren gegründet, 1000 und ein Dächer, also 1000 und ein Dach oder Dächer, wo du quasi dann gesagt hast, okay, du möchtest Firmen oder Betriebe dabei begleiten, bei diesem Prozess hin quasi zum eigenen Kraftwerk, also von der Analyse des Daches, die Schattensituation, die Förderberatung, die Finanzierung. Wie läuft das jetzt?
Also wir haben da eben gesehen, dass es eine Lücke gibt, einerseits gibt es Berater, dann gibt es halt Umsetzer und wir haben gesagt, wir machen alles aus einer Hand, einen One-Stop-Shop, wo der Unternehmer von der Beratung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung bis zur PR-Arbeit dazu alles bekommt. Und in Wahrheit ist es ganz einfach, es müssen halt 2 Stunden, muss man sich Zeit nehmen, 1 Stunde, wo wir die Ersterhebung machen, wie viel passt aufs Dach, wie viel Strom wird verbraucht und wie viel davon können wir sparen. Und dann eben eine Detailplanung, wo dann das Angebot ausgearbeitet wird und auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, das möchten wir machen, dann wird das Projekt umgesetzt, alle Förderungen eingeholt und sie sind Teil unseres Netzwerks, wo wir, wenn es Corona ermöglicht, auch diese Menschen, diese alle Zukunftsunternehmer, nenne ich sie, und Solarhelden und Heldinnen, wo wir sie auch zusammenbringen und eben auch ein Netzwerk der Zukunft schaffen.
Nun ist dieses Thema Photovoltaik ja zwar jetzt der breiten Öffentlichkeit schon irgendwo bekannt, aber es sind noch sehr, sehr viele Mythen rundherum. Also ich weiß nur, wir machen ja jetzt auch, setzen ja jetzt auch ein Dach mit dir um. Ja. Und da kamen ja ganz viele Menschen, die sagen, eigentlich ist das total umweltschädlich, ja, weil der Abbau der seltenen Erden und, was das alles bedeutet. Was sind so für dich so diese widerlegbaren Mythen, wo du sagst, die kursieren immer noch in der Presse?
Also hörst du das wirklich auch noch? Also solche Dinge?
Ja, immer wieder, okay. Immer wieder. Ja. Also auch Elektroauto fahren ist schlecht und was es ist einfach die was sind jetzt heute noch so, wo du sagst, diese Mythen, die da vorherrschen?
Also dieser furchtbare Mythos, der einfach schlichtweg falsch ist und so eine typische Fake News Geschichte, die einfach von Medien gern gebracht wird, die Klicks haben möchten, ist dieses, das rechnet sich also die energetische Amortisationszeit und die Energie, die verbraucht wird, die wir erzeugen, die wird nie wieder reingearbeitet, ja. Und das ist so 100-fach widerlegt. Also die Anlage ist in spätestens 3-4 Jahren, wenn's hoch hergeht, ist sie komplett CO2-neutral und produziert 30-40 Jahre nur mehr CO2-neutralen Strom. Also das ist ein Mythos, der bei mir nicht mehr so oft ankommt, aber durchaus auch noch. Ja? Also da gibt es noch immer diese Diskussion. Dann, dass es teuer wäre, das ist auch noch so ein Mythos. Man muss halt da unterscheiden zwischen Mini-Anlagen mit 2 kW, ist schwierig, wo in einem Haus, wo es keinen Stromverbrauch gibt, ist natürlich schwerer in der Wirtschaftlichkeit als eine 30-40 kW-Anlage in einem Bürokomplex, die den Strom direkt verbraucht. Also was ich merke, ist, dass gerne alles in einen Topf geworfen wird und nicht differenziert wird zwischen den Projekten.
Man konnte jetzt in letzter Zeit immer wieder von diesen gerade noch abwendbaren oder abgewendeten Blackouts lesen in Wien. Sind wir mit unserer Energieversorgung in den Ballungsräumen kurz vor der totalen Überlastung? Und gibt es hier nachhaltige oder schnelle Lösungswege deiner Meinung nach zur Energiesicherung?
Also ich bin weder Blackout-Expertin noch Netzexpertin. Da gibt es Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und was nicht stimmt, ist, dass die Erneuerbaren da jetzt an diesem letzten Blackout schuld gewesen wären. Wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Die volatilen Energieträger haben andere Anforderungen an die Netze als die alten Energieträger. Auch die hatten aber Anforderungen zu erfüllen. Ich glaube, es wird extrem extrem viel getan, um dem entgegenzuwirken. Wir merken das bei den Anlagen, dass einfach die Netzschutzeinrichtungen, das ist immer ein, also das ist mittlerweile ein Kostenpunkt, der extrem hoch werden kann, damit die Anlagen so gebaut werden, damit sie jederzeit vom Netzbetreiber abgeschaltet werden können, wenn zum Beispiel zu viel Energie im Netz sein wird. Ja. Also was auch kommen muss und wird, ist, dass es einfach, wenn endlich so etwas wie Markt reinkommt, das heißt, wenn Strom billig ist, wenn viel da ist und teuer, wenn wenig davon da ist, dann wird es auch dazu führen, dass dann auch die Gaskraftwerke oder eben die teurer sind, eben Speicherkraftwerke oder Gaskraftwerke, dass die eben auch finanziert werden können zu der Zeit, wo der Strom teuer ist oder weniger da ist. Und dann, wenn viel Strom da ist, ist er günstig und dann müssen auch die Verbraucher sich dorthin bewegen, dass eben genau dann der Strom verbraucht wird. Da ist gerade viel im Entstehen und da wird es Lösungen geben können.
Jetzt ist natürlich auch, brauchen wir, also ist ein stetiges Anwachsen der Stromnotwendigkeit auch da. Ja, wir haben jetzt, Elektrofahrzeuge. Das ist ja jetzt im Moment die große Frage, wenn wir Richtung Elektromobilität schauen, sind da überhaupt die Ressourcen ausreichend da, um den Strombedarf zu decken?
Ich kenne jetzt nicht alle Zukunftsszenarien. Es ist schon die Elektromobilität, es ist nicht so schlimm, wie man es glaubt, dass wenn alle auf Elektro umsteigen, dass es dann nicht mehr geht. Es ist sogar dann leichter, dass ich das gut aufteilen kann, weil die Elektroautos sind ja dann gleichzeitig Batterien, die man sich im Haus dann nicht gerade hinbauen muss. Also das ergänzt sich schon ganz gut. Von den Ressourcen, von den seltenen Erden ist bei der Photovoltaik kein Problem, weil das ist eigentlich nur Silizium. Das ist wie Sand am Meer. Bei Batterien wird ja gerade ganz viel geforscht, welche anderen Technologien da noch kommen können, wenn es darum geht, dass jetzt eine knappe Ressource wie Lithium vielleicht dabei sein könnte. Aber ich habe da erst letzte Woche mit einer Forscherin ein spannendes Gespräch gehabt zum Thema Batterien. Da ist irrsinnig viel in Bewegung. Also die Batterietechnologie ist derzeit so ein bisschen am Niveau wie die Photovoltaik vor 10 Jahren. Das hat sich niemand vorstellen können, dass sich das so entwickelt. Und so ähnlich, denke ich, wird das auch bei den Batterietechnologien und bei den Speichertechnologien sein. Sobald die gespeicherte Kilowattstunde auch einen Wert hat, derzeit hat die gespeicherte Kilowattstunde denselben Wert wie die produzierte, dann gibt es keinen Anreiz, irgendwie was zu entwickeln, weil es sind einfach die doppelten Kosten, wenn ich einen Speicher noch dazu nehme. Und sobald der Markt es ermöglicht, dass eben auch gespeicherte Energie einen anderen Preis hat, kann ich auch völlig andere Technologien nehmen.
Ah, okay. Mhm. Du berätst jetzt hauptsächlich Unternehmen mit Dachgold, wie sie quasi ihren Energiebedarf selbst durch Photovoltaik decken können oder auch dann vielleicht einspeisen. Was waren deine besonderen Highlights in dieser Zeit mit den Unternehmen? Was waren vielleicht die größten Projekte, die du umgesetzt hast oder die spannendsten oder die herausforderndsten?
Also wirklich spannend war war das Projekt Scheibelhofer für mich, weil auch der Erich einfach ein großartiger Unternehmer ist und wir einfach wirklich tolle Menschen haben, auch von der Unternehmerseite her. Es sind halt sehr, sehr viele Familienunternehmen und es ist extrem schön zu sehen, wie da einfach auch viele generationell denken. Es ist so, ich mache das jetzt und den Strom müssen wir sowieso bezahlen und wir machen das Kraftwerk jetzt. Also die schönsten Momente waren auch dann die, wo man dann gesehen hat, auch die Unternehmer leben das, die freuen sich dann, den eigenen Strom zu produzieren und der Erich hat so einen super Spruch gesagt, so, na, das ist ja Perpetuum mobile, ja, also natürlich machen wir das und der will zum Beispiel auch insgesamt dann 1001 kW machen, baut jedes Jahr dazu und es ist nicht schön zu sehen, wie sich das dann, wie sich die Begeisterung dann auch fortpflanzt bei den Unternehmen, die reden dann wieder mit ihren Freunden, den anderen Unternehmen und ich habe früher mal gesagt, die Photovoltaik ist eine virale Technologie, das ist leider jetzt nicht mehr politisch korrekt, das zu sagen.
Okay, die sich quasi einfach ja fortpflanzt, wenn jemand begeistert ist. Kann man eigentlich eine Pauschalaussage überhaupt treffen? Was ist die Amortisationszeit? Wo liegt die oder wo bewegen wir uns da ungefähr für so eine Solaranlage?
Also wir haben ja bei unseren Berechnungen absichtlich keine Amortisationszeit dabei, weil das ist nur ein Spiegel der Stromrechnung. Ja? Also wenn du viel zahlst, geht es schnell, wenn du wenig zahlst, geht es langsam, wenn du viel Verbrauch hast, geht es schneller, wenn du weniger Verbrauch hast, geht es langsamer. Und die tatsächliche Zahl, die entscheidend ist, um wie viel billiger produziere ich den Strom am eigenen Dach als vom Netz. Weil es ist eben nicht so wie eine Maschine, wo ich entscheiden kann, ob ich jetzt mir die Maschine kaufe oder nicht, wo es um Amortisationszeiten geht, sondern es ist etwas, was ich ohnehin zahlen muss. Ja? Also ich kann mir nicht aussuchen, ob ich den Strom kaufen kann oder nicht. Und eben, wenn der Strom um 50% günstiger ist, dann sind wir bei 10, 11 Jahren Amortisationszeit. Wenn der Strom um 80% günstiger ist als vom Netz, dann sind wir bei 8 Jahren ungefähr. Also es kommt wirklich darauf an, wie viel man für den Strom bezahlt, um diesen Wert zu berechnen. Und wie viel man
aber dann grundsätzlich selbst verbraucht. Sagst du, es eigentlich rechnet sich für jeden? Oder hast du schon mal Projektungen abgelehnt und gesagt, na, das geht nicht, da ist zu viel Schatten oder das funktioniert nicht?
Wir haben durchaus immer wieder Projekte. Also das ist leider oft Dach geschuldet, wenn jetzt die Dachertüchtigung 100.000 Euro kostet oder wenn der Netzanschluss 20.000 Euro kostet. An solchen Dingen sagt man dann, also die Anlage rechnet sich nicht, wenn der Strom teurer produziert wird, als ich ihn einspeisen kann zum Beispiel. Ja? Und an dem, und das verstehen die Leute dann auch. Ja? Also, okay, wir rechnen erstmal aus, wie viel kostet der Strom, der produziert wird. Und dann sage ich, okay, wie viel zahle ich selber? Und jetzt bei so, eben wie gesagt, so eine 2-kW-Anlage, die um 10 Cent produziert und man 6 Cent für die Einspeisung bekommt, na, da wird schwierig halt nach 30, 40 Jahren. Aber ich sage mal, ab 10 kW habe ich noch selten eine Anlage gesehen, wo das umgekehrt wäre. Es ist eher ein Größenfaktor. Ich sage immer, wenn es sich nicht rechnet, mach es größer. Wenn das Dach dafür nicht reicht, dann ist es halt schwierig.
Du bist neben dem allen, also Autorin in dem Bereich, schreibst Fachartikel, hältst Vorträge, bist Speakerin für den Bereich Energie, Klima und hast auch sehr, sehr viele Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel Österreicherin des Jahres, glaube ich, von der Presse. Wie viel bedeuten dir diese Auszeichnungen oder Preise, die du da gewinnst?
Also das freut mich natürlich wahnsinnig, wenn das gesehen wird, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Und es bedeutet deshalb viel, weil wir dadurch auch unsere Botschaft verbreiten können und eben auch dann wieder eingeladen sind zu Podcasts wie Ihren. Und das, was in der Photovoltaik tatsächlich fehlt, ist ganz viel Wissensarbeit, die noch gemacht werden muss. Deshalb mache ich ja die ganzen Vorträge, mache ich die ganzen Artikel, weil es eben man muss wirklich mit jedem einzeln sprechen fast. Ja? Also wir haben mit jedem Gespräch und eben auch hier, es kommen immer wieder 2, 3 dazu, die dann sagen, aha, das wusste ich jetzt nicht. Und mein schönstes Kompliment war mal bei einem Energieversorger, ein Vortrag, der gesagt hat, so, Frau Dane, Sie haben jetzt völlig meine Meinung über Photovoltaik verändert. Vielen Dank dafür. Also das war ein großes Kompliment.
Sehr schön. Du bist ja irgendwie so eine Art Role Model, auch eben was Frauen betrifft. Also ich glaube, da gehen sogar mehr SDGs rein, nicht nur so die bezahlbare und saubere Energie, das ist die SDG Nummer 7, sondern schon auch irgendwie quasi das Beseitigen von Ungleichheiten. Was würdest du jetzt jungen Frauen raten, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen in einer Branche, die vielleicht ein bisschen technisch angehaucht ist? Was wäre so dein Rat an dein jüngeres Ich sozusagen?
Also mir ist es wirklich ein Anliegen, meine Erfahrungen an junge Frauen weiterzugeben. Ich mache deshalb auch 2 Vorlesungen an der Karl-Franzens-Universität. Also das gerne auch schauen, Hands-on Sustainability Entrepreneurship, wo ich genau das mache, 2 Tage lang den jungen Frauen und Männern, die auch dabei sein möchten, das weiterzugeben. Und die Hauptmessage, die ich dort mitgebe, ist, findet raus, wo, sage ich mal, das Herz springt oder der Bauch springt oder was auch immer. Und wir machen eben eine Übung dazu, damit auch mit den SDGs nämlich, wo wir alle SDGs kurz durchgehen und sie dann sagen, bei welchem so quasi ein bisschen mehr anspringt als bei anderen. Also zum Beispiel, ich könnte mich ja mit Abfall beschäftigen, um die Welt besser zu machen, oder eben mit Ungleichheit oder mit Kleidung oder mit also mit Essen. Und das ist total spannend zu sehen, dass tatsächlich jeder irgendwo anders ein bisschen den Schwerpunkt hat. Und den Schritt, den wir dort immer als erstes gehen, ist zu schauen, was ist dein SDG, wo du was machen möchtest, wo du was bewegen möchtest.
Und das ist ein spannender Ansatz, okay. Ja. Das kannte ich jetzt noch nicht.
Ja. Wir arbeiten, also ich habe da eben viel überlegt, wie man da die Leute in eine Richtung bringen könnte, in welche, also man muss ja mal die grobe Richtung wissen, weil dann kann man sich eh noch genauer orientieren, aber wenn man das Grobe nicht weiß, dann ist es schwierig. Und bei mir war das halt, also wenn ich jetzt das Gefühl nochmal herhole, was ich hatte in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, die Solarenergie könnte was für mich sein, das war einfach sehr stark, und das wünsche ich jedem, dass er was findet, wo eben das Thema mal auf jeden Fall sie begeistert und irgendwie irgendwas anspringt. Und da waren die Damen bis jetzt, das ist unglaublich, was da passiert ist, welche Ideen wir da entwickelt haben in 2 Tagen Arbeit. Und die waren so dankbar, weil die hätten auch nie gedacht, dass sie sich selbstständig machen wollen. Also was ich auch jedem rate, es geht nicht um selbstständig werden im engsten Sinne. Wichtig ist da einfach mal seine Richtung zu finden, weil wenn man dann ein Thema gefunden hat innerhalb der SDGs, kann man sich ja auch noch in einer Organisation in diese Richtung entwickeln oder eben was Eigenes mal starten. Und was ich auch noch rate, ist ganz früh beginnen, im Studium irgendwas starten, ganz, ganz wichtig. So die Basic Steps mal durchmachen.
Ja, das kann ich auch nur raten. Also nach fast 20-jähriger unternehmerischer Tätigkeit, ich glaube auch, das Wichtigste ist einfach mal probieren und seiner Leidenschaft folgen.
Ich habe 5, 6 andere Sachen gestartet. Und
damit man auch was ausschließen kann, ne?
Ja,
was es dann nicht sein soll.
Genau.
Welche Entwicklung wünschst du dir für Österreich in diesem Bereich Energie für die nächsten 10 Jahre?
Ja, dass wir wirklich unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, im Auge behalten und voll dran arbeiten, sie zu erreichen. Dass Österreich sich zu dem Land entwickelt, aus dem wirklich ein Licht in die Welt geht, dafür, wie es gut funktionieren kann, wie alle an einem Strang ziehen und an dieser sauberen Zukunft arbeiten. Also ich sehe da absolut eine positive Zukunft, wenn wir jetzt wirklich den Worten Taten folgen lassen.
Mhm. Ja, wir gehören ja zu den Weltmeistern eigentlich im Bereich der Umwelttechnologien, auch exportieren hier sehr viel. Also ich glaube, hier darf man sicher noch sich auf vieles freuen in Zukunft. Und jetzt noch so zuletzt zu dir selbst. Ja, wenn du jetzt, sag jetzt mal, in 10 Jahren zurückblickst, was möchtest du dann sagen können über dich als Mensch, als Person, als Unternehmerin?
Also ich möchte irgendwann sagen können, dass ich einen großen Beitrag dazu geleistet habe, dass die Solarenergie in Österreich zur Hauptenergiequelle wurde und dass eben von unseren Sparks da viel begonnen hat, sich zu entwickeln. Und idealerweise auch noch, dass viele Frauen dadurch ihren Weg begonnen haben und auch ein Unternehmen gegründet haben im Bereich der SDGs, um einen Beitrag zu leisten.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Cornelia, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf künftigen Austausch auch. Ich glaube, du bist eine ganz, ganz wesentliche Stütze in diesem Bereich und wir werden hier sicher noch einiges gemeinsam auf den Weg bringen.
Habe ich noch Liebe. Eine ganz kurze Idee, die wir schon nochmal besprochen haben im Rahmen der SDGs, dieses Adopt an SDG. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, natürlich, ja.
Das fände ich wirklich spannend, wenn sich da eine Gruppe von Parlamentarierinnen und oder eben Parlamentarier findet, die das vorantreiben, dass einfach jeder ein Thema sich aussucht, dem er vielleicht eine Gesetzesänderung zuführt.
Wir sind genau in dem Bereich, sind wir im Moment dran, in einem cool. kleinen Team, arbeiten hier was aus und hier wird einiges im kommenden Jahr Gott sei Dank kommen. Ja.
Sehr cool. Okay, ja. Also ich glaube, dass da mit diesem Rahmen ganz viel möglich ist und ich finde toll, dass du jetzt auch da die SDG-Beauftragte bist und da wird einiges passieren.
Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auf den Austausch in Zukunft. Alles Liebe. Danke dir.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.